Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast, auf den ich mich schon sehr freue. Aber bevor wir hier unseren spannenden Gast, unsere Gästin hier begrüßen, bin ich wie immer an dieser Stelle erst einmal latent unhöflich und begrüße meinen lieben Mitstreiter wie immer an dieser Stelle mit den freundlichen Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, sehr gut, danke. Hallo Marc, hallo Frau Geig. Unser heutiger Gast ist seit 2021 die Landesdatenschutzbeauftragte in Nordrhein-Westfalen. Wie sie ihr Weg dorthin geführt hat, welchen Herausforderungen sie sich so tagtäglich stellen muss und noch vieles mehr besprechen wir jetzt gemeinsam mit ihr. Kleiner Disclaimer, sie ist heute nicht als offizielle Behördenvertreterin, sondern als Privatperson hier. Ganz herzlich willkommen, Bettina Geig.
Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung von meiner Seite.
Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben uns mal hier in Köln kurz getroffen auf einem Treffen der GDD. Und da habe ich dann direkt die Gelegenheit ergriffen und habe Sie direkt gefragt, ob Sie denn auch mal Lust und Zeit hätten, zu uns zu kommen. Deswegen schon mal vielen Dank dafür. Wir versuchen ja hier im Rahmen dieser Serie immer so ein bisschen auf den Lebensweg von den Leuten einzugehen. Und irgendwann hatten sie ja mal das Zeugnis der Reife, das Abitur. Und da wussten sie schon genau, ich will mal Datenschutzbeauftragte von NRW werden. Oder mal ganz ehrlich, wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie zu Ihrem Studium gekommen?
Fast so.
Okay.
Nein, nicht wirklich. Wie jeder Mensch habe ich mir am Ende der Schulzeit die Frage gestellt, was will ich denn werden? Manche haben mir gesagt, ich sollte Lehrerin werden. Meine Mutter wünschte sich Stewardess. Also da gab es vieles, was diskutiert wurde. Ich hatte ein Interesse, in den diplomatischen Dienst zu gehen, weil es einen Primanertag gab, auf dem mich ein Mitarbeiter des diplomatischen Dienstes unfassbar beeindruckt hat. Die wollten mich aber nicht. Die hatten eine recht hohe Eingangshürde, die ich nicht erfüllt habe. Es gab wohl auch unfassbare viele Bewerber. Das weiß ich deswegen, weil ein Vater meines Freundes sich da persönlich erkundigt hatte. Der war Fußballtrainer und kannte einen Fußballschiedsrichter aus dem Auswärtigen Amt. Und wer Eschweiler hieß der. Das war ein ganz bekannter
Walter
Schiedsrichter
damals.
Ja, ja, genau. Von dem weiß ich, dass es sehr viele Bewerber gab. Mich hat man nicht gewählt. Da habe ich gedacht, okay, dann studiere ich jetzt was, versuche ich es nach dem Studium nochmal. Wollte erst Wirtschaft studieren. Mein Vater meinte, das wäre aber nichts für Mädchen. Ich sollte auch lieber Jura studieren. Dann habe ich gedacht, gut, Papa, gucke ich mir mal Jura an, aber ich kann mich ja dann umschreiben. Und so bin ich bei Jura gelandet. Und ich habe 81 das Studium angefangen. Bis 86 ungefähr habe ich studiert. Und das ist so genau die Zeit, in der, so wie heute KI, damals Datenschutz ein ziemlicher Hype war. Also es gab Rechtsinformatik plötzlich. Das war die Zeit, in die das Volkszählungsurteil fiel. Und in meiner Ausbildung gab es immer wieder Bezüge zum Datenschutz. Es fing an mit dem ersten öffentlichen Schein. Das war noch vor dem Volkszählungsurteil. Da war aber der Fall als Fall zu bearbeiten. Und es gab schon vorher Rechtsprechung. Das Verfassungsgericht zum Mikrozensus schon 69, die da verwertet werden musste. Also das war so der erste Einstieg. Dann gab es ein Seminar, da ging es um die Polizei zwischen Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Ist auch ein sehr datenschutzaffines Thema. Da ist ja immer die Frage, was darf die Polizei auf Strafverfolgungsbefugnissen, was darf sie auf Gefahrenabwehrbefugnissen tun? Und das hat auch sehr viel mit Datenerhebungen zu tun. Und am Ende war auch in meinem Examen die Hausarbeit zu so einem Thema. Da musste ich mich mit der Löschung erkennungsdienstlicher Erfassung befassen. Also das hat sich so das ganze Studium durchgezogen im Grunde, dass ich so ein bisschen diese Themen da schon kennengelernt habe und das hatte damals im öffentlichen Bereich eine sehr hervorragende Stellung, kann man sagen.
Darf ich kurz fragen, wo Sie studiert haben oder habe ich das verpasst?
Habe ich nicht gesagt, nö, also, okay. Haben Sie nicht verpasst. Ich,
okay, gut.
Ich habe in Bonn studiert.
Ah, in Bonn, okay. Weil ich habe in Köln studiert und in meinem Studium gab es genau null Berührungspunkte zum Datenschutz. Ich bin jetzt, also Mitte der 90er habe ich angefangen zu studieren. Und ich habe nicht einmal auch nur einen ansatzweise ein Thema gehabt zu diesem Thema. Und bei Ihnen gleich mehrere. Dann ist es ja eine glückliche Fügung gewesen sozusagen.
Ja, es war ja 10 Jahre früher, dass ich das gemacht habe. Aber das war so diese Zeit. Also die Volkszählung war ein Riesenthema damals. Es gab Proteste. Und diese erste Hausarbeit, das war schon vor dem Volkszählungsurteil. Und nach dem Volkszählungsurteil ging dieses Thema einfach weiter, wurde das Urteil ausgewertet. Also das war in dieser Zeit ein großes Thema, schon damals.
Okay. Ja, spannend. Und dann haben Sie direkt gemerkt, das liegt mir, das macht mir Spaß. Oder noch ein bisschen gefremdet damit oder ein Thema unter vielen.
Also da habe ich mich noch nicht so festgelegt zu dem Zeitpunkt. Ich habe auf jeden Fall diesen Blick fürs Auswärtige Amt habe ich während des Studiums verloren. Dadurch vielleicht, dass ich in Bonn war und mich stärker damit, was bedeutet das eigentlich, ständig im Ausland zu sein, immer wieder versetzt zu werden. Und man repräsentiert auch nur eine Regierung, vielleicht in einem Land, wo es den Menschen gar nicht so schlecht, so gut geht. Ja, das schien mir dann gar nicht mehr so erstrebenswert. Das kam dadurch, dass gerade in Bonn relativ viele Diplomaten Kinder auch studierten. Und ich mir dachte, ich bin nicht so sicher, ob es das Richtige für mich ist und bin dann auch einfach ins Referendariat gegangen. Da fing Jura eigentlich erstmalig an, mir Spaß zu machen. Und hat auch mein Interesse für den vor allen Dingen öffentlichen Bereich geweckt. Also so im Studium fand ich immer Strafrecht ganz toll, weil das hatte sowas von Krimi und ich habe es nur nicht so gut gekonnt, weil ich hatte wenig Sinn für die vielen Theorien, die man im Strafrecht gegeneinander abwägen muss. War mir damals nicht so leicht zugefallen. Ich habe immer was vergessen zu prüfen, will ich mal sagen, weil es nicht so nahe lag. Also es war jetzt nicht mein stärkstes Fach, aber in der Praxis fand ich es dann auch durchaus spannender. Aber in der Praxis hat mich der öffentliche Bereich am meisten gereizt, weil ich das Gefühl habe, da kann man kreativer arbeiten. Also in vielen anderen typisch juristischen Berufen ist man eigentlich immer da dran, wenn man zu spät ist. Ja, also der Anwalt wird beauftragt, wenn schon einiges schiefgelaufen ist, häufig. Inzwischen weiß ich, es gibt natürlich auch viele Beratungen im Vorfeld, aber in diesen typischen Anwaltstätigkeiten, die man so im Referendariat kennenlernt, war das nicht so damals. Der Richter erst recht, der fällt dann das Urteil, wie es richtig sein müsste. Und Vergleiche, die er schließt, die sind dann ja auch nicht immer sehr kreativ, sondern von dem abhängig, was die Parteien dann für sich da auch für richtig empfinden. Und in der Verwaltung, ich war dann auch lange Zeit in der Kommunalverwaltung, hatte ich schon den Eindruck, dass man Dinge im Lebensumfeld der Menschen auch wirklich positiv bewegen kann, wenn man da gut berät. Und das fand ich halt reizvoll. Und so habe ich mich ja für den allgemeinen inneren Dienst in der Landesverwaltung beworben. Und da bin ich dann erstmal gelandet.
Kurz nochmal ein, zwei Schritte zurück, weil ich das so spannend fand. Sie haben gesagt, naja, eigentlich hat mir das Jura-Dasein erst im Referendariat Spaß gemacht. Aber bis dahin muss man sich ja 5 Jahre lang bis zum ersten Staatsexamen dann durchquälen. Oder wie war das? Oder war es dann doch nicht so schlimm?
Also ich hatte einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, na, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich habe dann auch gesagt, ich glaube, ich höre das auf. Und dann war meine Mutter ganz entsetzt. Oh Gott, jetzt haben wir dir ja doch dieses lange Studium ermöglicht. Und dann erinnerte ich mich an eine Studentin, die mir damals Bonn so ein bisschen nahegebracht hat. Die war schon ganz weit in ihrem Studium. Die hat offenbar Examensangst gehabt. Die hat nie einen Abschluss gemacht.
Oh Gott.
Und da habe ich, also nicht in Jura, war ein ganz anderer Bereich. Und da habe ich immer gedacht, das ist jetzt auch blöd. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, jetzt mache ich mal noch ein so ein Repetitorium und dann melde ich mich halt mal zum Examen an. Und dann habe ich es bestanden. hast du jedenfalls mal was erledigt und dann guckst du dich mal um. Ja, genau.
Okay, und dann kam das Referendariat und dann fing es auf einmal an, Spaß zu machen.
Ja.
Und jetzt hat man ja dann irgendwann so sein zweites Staatsexamen. Das heißt, man hat ja dann durchaus auch ein paar Optionen, wo man denn hingehen könnte. Ich weiß nicht, wie viele Juristen es so Mitte der 80er Jahre gab, ob eher zu viel oder zu wenig. Aber war dann der Landesbetrieb wirklich dann das, was Sie am meisten gereizt hat? Oder gab es noch andere Angebote, die Sie abgelehnt haben? Oder wie war das damals?
Also es war damals so, dass das kurz nach der Wiedervereinigung war, dass ich mein zweites Examen gemacht habe, also ja, okay, schon Anfang der 90er dann. Mhm. Das war auch noch ein relativ langes Referendariat. Ich habe dann auch noch mal ein Vierteljahr pausiert, weil ich mein erstes Kind in der Zeit bekommen habe. Okay. Und so bin ich 91 bin ich dann in Landesdienst eingetreten und ich habe mich auch bei einer Kommune beworben. Da bin ich nicht genommen worden. Ich bin auch angesprochen worden, ob ich mich nicht für den Richterdienst bewerben möchte, weil damals viele in den Osten gegangen sind. Also das war so ein Zeitpunkt, wo tatsächlich dann auch Juristen wieder gesucht wurden, lange Zeit davor eben nicht. Mhm. Aber ich wollte halt doch lieber in den öffentlichen Dienst und so bin ich dann, es war eine Option im Innenbereich zu landen und das habe ich dann gemacht. Ach so, ja, bei der Staatskanzlei hatte ich mich auch beworben für Medienrecht damals. Mhm. War auch eine ganz neue Sache. Und ja.
Okay, jetzt helfen Sie mir so ein bisschen auf die Sprünge, weil ich bin ja der einzige Nicht-Jurist hier in der Runde und ich kenne mich auch mit dem Staatsdienst nicht so gut aus, aber ich weiß das zum Beispiel von meiner Frau. Naja, man bewirbt sich dann irgendwo auf eine Stelle, die ist möglicherweise sogar so ein bisschen offen gestaltet, was man denn später machen soll. Und dann irgendwann hat man den Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dann wird eigentlich erst so richtig entschieden, wo man hinkommt. Oder wie war das bei Ihnen?
Genau so. Also ich habe jetzt keinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich bin verbeamtet worden. Ich habe als Beamtin angefangen. Und ich bekomme dann irgendwann eine Urkunde. Und an dem Tag, an dem ich die Urkunde bekommen habe, hat man mir gesagt, wir setzen Sie jetzt erstmal in der Lehrerpersonalverwaltung ein. Die sitzen in einer anderen Behörde, die Adresse ist da und da, gehen Sie mal darüber und melden Sie sich im Vorzimmer des Abteilungsleiters. Mhm. Und ich dachte, ja, okay, mache ich. Dann waren die da völlig aus dem Häuschen, als ich da ankam und wussten gar nicht, dass ich kommen sollte und es war auch kein Abteilungsleiter da, auch eine Hauptdezernentin nicht und dann haben sie mich zum Vertreter der Hauptdezernentin geschickt und der hat mir dann gesagt, am besten gehen Sie mal nach Hause und kommen morgen wieder.
Schöner erster Tag.
Fängt ja gut an.
So stellt man sich öffentliche Verwaltung manchmal im Asterix und Obelix vor. Ja,
ja, Entschuldigung. So war das. Dann lief mir aber eine andere Frau über den Weg und die sprach mich an und das war dann eine zukünftige Kollegin von mir, auch eine Juristin. Und die sagte, nein, 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 ach du liebe Güte, nein, heute Nachmittag ist der Abteilungsleiter wieder da. Ich kläre das mal. Dann kriegen wir das schon hin. Und dann bin ich irgendwo einen Kaffee trinken gegangen und bin nochmal hingekommen. Ja, und da wurde man dann schon gleich ins kalte Wasser geworfen und hatte Berge von Akten. Damals gab es ja noch keine E-Akten und das war in der Sommerzeit dann auch. Da ist viel an Versetzungen, an Neueinstellungen und da wird richtig viel bewegt. Und das war so das pralle Leben, also das Personalverwaltung, da hat man sich mit Lehrern auseinanderzusetzen, die ihren Dienst nicht so gut erledigen. Ich war völlig überrascht, wie viele Fälle es gibt. Ich hatte gar nicht so ein schlechtes Bild von meinen eigenen Lehrern, aber es hat natürlich was damit zu tun, dass da dann auch nur die Problemfälle landen. Es gibt, es ist immer so im Personalbereich. Man hat mit Krankheitsfällen zu tun, muss sich kümmern, wie man mit diesen Leuten dann wieder umgehen kann und so. Also es war eine spannende Zeit, aber die Anfangszeit in der Landesverwaltung war damals so traineeartig aufgebaut. Mhm. Ich habe dann nach einem halben Jahr gewechselt in die Bauaufsicht. Mhm. Hab da mit Bauaufsichtswidersprüchen zu tun gehabt. Gibt's ja heute nicht mehr. Widerspruchsverfahren ist abgeschafft in NRW im Wesentlichen. Und Denkmalschutz, das fand ich sehr spannend. Also diesen Bezirk jetzt auch historisch so ein bisschen kennenzulernen, durch diese Denkmalschutzfälle, war eine tolle Zeit. Also da weiß ich zum Beispiel, dass meine Heimatstadt ich komme aus Wuppertal, überproportional viele Denkmäler hat, auch so aus der Industrialisierungszeit damals, auch wenn die Stadt so im Gesamtbild nicht so ansprechend ist, wenn man mal genauer hinguckt, findet man da spannende Sachen. Aber auch in anderen Bereichen, ganz, ganz spannender Fall, da hat man bei Bauarbeiten unter einer Kirche eine heidnische Grabstätte gefunden. Und es musste entschieden werden, wem gehört jetzt dieser Fund und wie ist mit diesem Fund umzugehen. Da hatte das Landesamt für Denkmalpflege, Landesmuseum, genau, diese Funde für sich beansprucht. Dann stellen sich Fragen, wie ist denn jetzt diese Kirchengemeinde oder der Finder möglicherweise zu entschädigen? Also da kam die ganze Kirchengemeinde zum Verhandeln, der ganze Kirchenvorstand zum Verhandeln über diese Funde. Das waren einfach spannende Termine. Ja, dann ging es in eine Kommune, das war bei mir die Stadt Velbert. Die wussten mit mir nichts anzufangen. Die haben mich erstmal in der Pressestelle Zeitungsartikel ausschnibbeln lassen.
Oh Gott.
Habe ich gesagt, dafür bin ich.
Da sollte man kein zweites Staatsexamen machen.
Dafür bin ich eigentlich jetzt nicht gekommen. Dann hat sich mein vorheriger Abteilungsleiter da eingeschaltet. Der kannte den Stadtdirektor ganz gut und dann habe ich bessere Aufgaben bekommen.
Aber ich höre jetzt heraus zwei Dinge. Erstens, dass Sie das zum Teil mit viel Humor genommen haben, also mindestens retrospektiv. Ob das damals so humoristisch war, weiß ich nicht. Aber im Nachgang mit sehr, sehr viel Humor. Und was ich da auch so ein bisschen raushöre, ist unglaublich viel Neugierde, weil das sind ja die unterschiedlichsten Themen jetzt, die Sie aufgezählt haben. Und Sie erzählen aber jedes Mal, ja, das fand ich spannend. Das find ich wiederum spannend, weil das ist ja eigentlich, also von den Themen, die Sie jetzt genannt hätten, hätte ich, glaube ich, keins spannend gefunden. Aber so unterschiedlich sind halt die Menschen. Aber was hat Sie denn daran jedes Mal so gereizt?
Das Lustige ist, wenn ich mir selber gesagt habe, das ist eine Aufgabe, die würde ich gerne mal wahrnehmen.
Ja.
Und ich habe dann tatsächlich die Chance bekommen, das zu tun, war es gar nicht so spannend, wie ich es mir vorgestellt habe. Meistens ist es so gewesen, wenn ich mir gesagt habe, okay, das haben die jetzt für mich vorgesehen, das mache ich jetzt, entwickelte sich das viel spannender, als ich gedacht habe. Mhm. Ist natürlich auch so, keine Aufgabe ist nur spannend. Ist einfach so. Man muss auch die Freude an den Dingen haben, die dann wirklich interessant sind, glaube ich, damit man mit seinem Beruf zufrieden sein kann. Also.
Aber ich stelle mir das schon herausfordernd vor. Ich weiß jetzt nicht, welche Station Sie im Referendariat hatten, aber das ist ja nicht nur das Thema, was man dann unter Umständen relativ neu und frisch dann machen muss, weil Schulleitung, ich weiß nicht, ob das ein Examensthema war, wahrscheinlich eher nicht, oder Lehrerverwaltung. Und dann ist ja auch noch, man muss ja auch mit den internen Vorgängen, den Arbeitsabläufen und so weiter sich erstmal vertraut machen. Das lernt man ja auch nicht unbedingt im Referendariat. Vielleicht mal 3 Monate, wenn man Glück hat, in irgendeiner Verwaltungsstation. Aber ich weiß nicht, wie tief dann die Einblicke dann da wirklich sein können. Das heißt, auch da muss man sich ja erstmal reinfuchsen, abgesehen davon, dass die Kollegen neu sind im Arbeitsumfeld und so weiter.
Ja, also ich hatte 6 Monate in der Verwaltung. Also das war damals noch 6 Monate im Referendariat. Mhm. Und ich konnte nicht nach Speyer gehen, was die andere Variante gewesen wäre, das zu halbieren, weil genau da mein Sohn geboren wurde in dieser Station. Also ich habe 6 Monate in Solingen im Rechtsamt gearbeitet und hatte auch einen super Ausbilder, der mich dann auch in die Ämter geschickt hat, Dinge herauszufinden. Also das war schon ein ganz guter Eindruck. Und in der Verwaltung ist natürlich auch ein Vorteil, da sind ja schon Menschen, die das tun. Also der Regierungsbezirk Düsseldorf ist riesengroß und ich habe Kollegen, die ich fragen kann. Ich habe Mitarbeiter, die im gehobenen Dienst eine spezielle Verwaltungsausbildung gemacht haben, die ich fragen kann und die mir auch weitgehend sagen können, wie der Hase da läuft. Und von daher kommt man da, wenn man auf die Menschen zugeht, mit denen man arbeiten muss, relativ schnell dann rein in so ein Thema. Und Schule ist halt Beamtenrecht, das ist dann schon ein eher klassisches juristisches Thema. Und die Menschen, die da im gehobenen Dienst sind, die sind dann noch mal sehr viel spezialisierter ausgebildet als dann die Dezernenten, die dann wie ich da die Vorgesetzten dann plötzlich sind. Also das ist schon ganz toll. Aber letzte Station war die allerspannendste. Da bin ich im Innenministerium gelandet und in einem Referat, das sich mit Verfassungsrecht befasste. Und zu dieser Zeit gab es eine gemeinsame Kommission von Bund und Ländern, die das Grundgesetz eine Revision unterzogen hat. Also man hat ja die 5 neuen Länder mit dem Grundgesetz konfrontiert und hat gesagt, so, das ist jetzt das gesamtdeutsche Grundgesetz und hat aber gesagt, wir werden das dann auf den Prüfstand stellen, auch mit euch gemeinsam. Und das war eine wirklich interessante und spannende Zeit, hat dann auch so ein großes Interesse für verfassungsrechtliche Fragen bei mir nochmal unterstützt. Und was Datenschutz ja auch ist.
Okay, also Sie hatten jetzt quasi, Sie haben gesagt, das ist quasi so ein bisschen wie so ein Trainee-Programm aufgebaut, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, mit 4 Stationen, wahrscheinlich jeden halbes Jahr. Und jetzt ist man am Ende der 4. Station angekommen, hat in 4 komplett unterschiedliche Bereiche reingeblickt, weil das hört sich jetzt für mich schon sehr weit im juristischen Spektrum an. Wo ging es denn dann hin? Beziehungsweise hat man sich dann selber auf etwas beworben oder wurde man wieder zwangsverpflanzt irgendwo in ein Gebiet?
Also ich kam zurück mit einem Referendarskollegen, der schon im Referendariat mit mir zusammen war und am selben Tag eingestellt worden ist. Und es gab 2 freie Dezernate. Und man hat uns gesagt, ihr könnt euch darauf einigen, wer was von euch macht. Das eine war Schulrecht, also ist was anderes als Lehrerpersonalverwaltung. Und das zweite war Bauförderung und Krankenhausförderung.
Okay. Und
mein Kollege
hat gerne den Joker gewählt, aber gut, ja.
Ich habe mich für die Bauförderung entschieden.
Ja.
Und war so der erste Bereich, wo ich eine ganz große Gruppe von Mitarbeitern hatte, also so, wo man richtig was zu führen hatte auch. Also das war auch nicht unspannend, habe ich aber dann nur ein Jahr gemacht und dann bin ich ins Personaldezernat gewechselt und habe da Aus- und Fortbildung betreut. Also da ging es auch um die Ausbildung der Referendare in der Verwaltungsstation, aber Ausbildung im mittleren und gehobenen Dienst und auch in Fachreferendariaten, also die Bezirksregierung bildete auch Baureferendare, also in verschiedenen Vermessungsreferendare aus, also diesen ganzen Bereich, das ist auch eine interessante Zeit.
Okay, jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen gucken, wie wir mit der Zeit klarkommen, aber irgendwann sind Sie dann mal im Datenschutz gelandet und wenn man dem Wikipedia-Artikel glauben darf, zuerst einmal als Pressesprecherin der damaligen Landesdatenschutzbeauftragten.
Genau, da habe ich grundlegende Dinge in der Pressestelle bei der Stadt Velbert ja schon gelernt gehabt.
Ausschneiden von Artikeln, ja.
Genau. Ja, ich durfte auch eine Pressemitteilung schreiben, das habe ich auch. Und da habe ich tatsächlich bestimmte wichtige Dinge gelernt, wie sich Pressemitteilungen von Tatbeständen in Urteilen beispielsweise unterscheiden. Das galt es noch zu lernen. Nein, also ich habe noch ein paar andere kleinere Stationen gehabt und bin dann durch Vorgesetzte, die ich hatte, dahin empfohlen worden. Also man hatte der Vizechefin hier gesagt, ich könnte für diese, also es war nicht nur Pressesprecherin, es war auch Grundsatzrechtsfragen im Datenschutz und es war auch die Betreuung von behördlichen und betrieblichen Datenschutzbeauftragten und internationaler Datenverkehr. Also es war schon auch eine rechtliche Aufgabe in so einer kleinen Behörde. Macht man eigentlich Pressearbeit nebenher, wenn gerade was anfällt. Aber ja, da bin ich, habe ich mein erstes Datenschutzleben begonnen, damals 2001.
Jetzt kamen Sie aus unterschiedlichsten Rechtsgebieten, hatten da natürlich immer sehr, sehr viel mit Verwaltungsrecht zu tun. Und naja, das, was Sie mit Datenschutz zu tun hatten, so Mitte der 80er Jahre.
War schon ein bisschen her.
Ist schon ein bisschen her. War das dann nochmal viel Einarbeitungsaufwand damals dann in die entsprechenden Gesetze und Verordnungen und auch die Art und Weise, wie die Behörden es dann umgesetzt haben? Oder ging das eigentlich relativ leicht von der Hand dann?
Also ich hatte das Gefühl, es ging leicht von der Hand. Also ich hatte schon ein gewisses Verständnis für dieses Rechtsgebiet mitgebracht und in den ersten, ich sag mal, 20 Jahren Datenschutz hat sich da jetzt auch nicht so was Bahnbrechendes geändert, wie wir das jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung zuletzt erlebt hatten. Mhm. Also es hatte sich schon einiges getan, weil auch zu dem Zeitpunkt die Datenschutzaufsicht über den nicht öffentlichen Bereich aus der Innenverwaltung zur Datenschutzbeauftragten rübergewechselt ist. Es war nicht nur der öffentliche Bereich, der dann, also dadurch war die Behörde in Bewegung. Aber für das Thema hatte ich ein gewisses Verständnis und ich glaube, ich bin da schon einigermaßen schnell in die Dinge reingekommen.
Okay, jetzt waren Sie da Referatsleiterin für die beiden Landesdatenschutzbeauftragten damals. Wie war damals so die Arbeit? Also Michael und ich, wir machen ja nun auch schon Datenschutz ein bisschen länger, aber ich war zum Beispiel vor 2018 relativ wenig mit dem Thema Datenschutz betreut, weil zumindest auf im nicht öffentlichen Bereich, will ich es mal vorsichtig formulieren, naja, Unternehmen, die sich intensiv um das Thema Datenschutz gekümmert haben und am Ende des Tages natürlich dafür auch Geld bezahlt haben, ja, also man hätte es auch auf ein Bußgeld ankommen lassen können, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Aber wie war dann damals denn das so die Stimmung innerhalb der Behörde? Hat man sich selber auch so ein bisschen als zahnloser Tiger gefühlt, wenn man mit nicht öffentlichen Stellen zusammengearbeitet hat? Oder wie war das damals?
Also in der Anfangszeit sind uns ja schon erste Zähne zugewachsen in dem nicht öffentlichen Bereich. Also Sie erwähnten ja, damals gab es auch schon für bestimmte Dinge Bußgelder. Und das war ein Kulturwandel in der Behörde, die bisher nur beratend tätig geworden ist. Also wo auch die alten Mitarbeiter das Gefühl hatten, wenn die jetzt vor uns Angst haben, dann sagen die uns gar nicht mehr, was bei ihnen los ist. Ja. Da die ersten Schritte zu gehen und wirklich auch mal zu einem Bußgeld zu greifen, das war ein langer Prozess in den ersten 3-4 Jahren, wo diese Aufgabe über den nicht öffentlichen Bereich uns da zugewachsen ist. Also ich habe ja eben gesagt, war auch zuständig für die Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen. Das haben wir auch in erster Linie als Beratungsaufgabe wahrgenommen. Mhm. Wir haben nicht so viele Fälle gehabt, wo es einen Beauftragten hätte geben müssen und es gab tatsächlich keinen. Ich erinnere mich eigentlich nur ein konkretes Verfahren, was wir da führen mussten. Also im Grunde gab es auch damals schon in den Unternehmen die Beauftragten und im Großen und Ganzen funktionierte das. Die Aufgaben waren vielleicht etwas überschaubarer.
Ja, okay, gut. Also ich meinte das jetzt vor allem auch die Bußgelder, die ja dann verhängt worden sind. Also da.
Ja, den Bußgeldrahmen von heute, den gab es damals noch nicht.
Da muss man ja fairerweise sagen, also ein bisschen flapsig formuliert, da war selbst damals schon irgendwie der Tagessatz von einer gut gehenden Anwaltskanzlei höher als das, was man im Zweifelsfall an Bußgeldern bekommen hat. Aber lassen wir das mal außen vor. Aber ich finde es natürlich spannend, dass es dann auch in der Behörde ein Umdenken gab im Sinne von, naja, jetzt sagen die uns vielleicht nicht mehr alles, jetzt müssen wir anders mit denen zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Das finde ich schon spannend. Aber irgendwann gab es ja dann auch mal die DSGVO. Wo waren Sie denn, als die DSGVO quasi scharf geschaltet wurde?
Da war ich im Innenministerium. Ich habe nach 11 Jahren habe ich gesagt, ich möchte noch mal was anderes machen. Ich möchte auch noch mal auf die andere Seite gehen.
Ja.
Und war dann im Innenministerium für Ordnungsrecht zuständig. Mhm. Und war damit konfrontiert, ob in welchem Rahmen nicht die Datenschutzgrundverordnung, sondern die Datenschutzrichtlinie dann auf die Ordnungsbehörden anzuwenden ist. Also auch da wieder mit Datenschutz. Wenn man da aus dem Laden gekommen ist, ist es auch so, dass einem die Datenschutzfragen dann gerne zufliegen, weil wer andere Dinge verwaltet, hat jetzt selbst meistens nicht so tiefe Kenntnisse von Datenschutz. Und in der Abteilung, in der ich war, wurde ich dann immer angesprochen zu bestimmten Datenschutzthemen. Sei es, dass man im Mobilfunk verfolgen durfte, ob Mitarbeiter den Mobilfunk regelgerecht eingesetzt haben. Sei es, dass die Vermessungsingenieure wissen wollten, die auch zu unserer Abteilung damals gehörten, in welcher Auflösung sie Bilder öffentlich zeigen können. Also das ging dann auch um die Frage, was kann ich da möglicherweise personenbezogenes erkennen auf den Bildern. Mhm. Also das Thema hat einen auch da begleitet. Ich sage immer so ganz flapsig, ich habe erst Datenschutz gemacht, dann hat man mir Ordnung zugetraut und am Schluss habe ich dann den Katastrophenschutz übernommen. Und jetzt bin ich wieder im Datenschutz und das ist mit der DSGVO die absolute Steigerung.
Okay, aber als 2018 die DSGVO, wenn man so will, ja scharf geschaltet wurde, als sich dann wirklich jeder dann dran halten musste am 25. Mai, ich kann mich noch dran erinnern, als wäre es gestern, da waren Sie ja dann nicht in der Behörde für Datenschutz, sondern da waren Sie dann, korrigieren Sie mich, für den Brandkatastrophen- und Zivilschutz zuständig.
Ja, entweder fürs Ordnungsrecht oder für eins von beiden wird es gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wann der Wechsel von dem einen ins andere aufkam.
Hat man Sie denn dann trotzdem dann, also auch innerhalb dann der Behörde, weil Sie, ne, also ich kenne das von anderen Behörden, wer kennt sich denn hier mit Datenschutz aus, wird dann quasi in die große Runde gerufen und wenn man sich dann nicht schnell genug duckt, ach du warst doch mal da, wurden Sie dann da quasi intern ständig gelöchert und befragt und für irgendwelche Sachen in Haft genommen oder wie war das?
Ja, das war das, was ich gerade eben erzählt habe. Also da haben mich die Kollegen, also Mobilfunk war ein Thema in der Gefahrenabwehr, haben mich gefragt, hör mal, wie ist das? Die haben da den Mobilfunk nicht sachgerecht eingesetzt. Dürfen wir das überprüfen, wer zu welchem Zweck die Geräte genutzt hat? Das waren die Vermesser, die zur Abteilung gehörten. Die wissen, also da liefen dann in dieser Abteilung, in der ich gelandet bin, tatsächlich auch die Datenschutzfragen auf mich zu, weil die mir eine gewisse Kompetenz zutrauten. Ich habe dann auch meinen jetzigen Mitarbeitern damals widersprochen in bestimmten Themen, weil ich es anders gesehen habe.
Und dann waren Sie plötzlich die inoffizielle DSB dann in der Abteilung sozusagen.
Ja.
Okay. Jetzt irgendwann heißt es mal, das Land Nordrhein-Westfalen stellt fest, so, wir brauchen jetzt einen neuen Landesbeauftragten für Datenschutz oder Landesbeauftragte für Datenschutz. Klingelt dann irgendwann das Telefon und sagt, hören Sie mal, wir haben uns da was überlegt. Hätten Sie da Lust drauf oder wie war das dann in Ihrem Fall?
Ja.
Oder wirft man seinen Hut in den Ring?
Nee. Also häufig ist es ja so, dass solche Positionen dann auch Da gibt es Abreden in Regierungskoalitionen, wer welche Positionen, wer da vorschlagen darf. Und als meine Vorgängerin in Ruhestand versetzt wurde, das hatten die bei den Koalitionsvereinbarungen nicht auf dem Plan. Mhm. Und deswegen gab es keine Festlegung. Und wenn es keine Festlegung gab, ist Datenschutz eben Thema des Innenministers und der hatte das Vorschlagsrecht. Ja, warum er mich jetzt vorgeschlagen hat, müssen Sie ihn fragen. Er hatte eine Büroleiterin, die war hier beim Datenschutz mal meine Referentin. Vielleicht hat die ihm gesagt, die kannst du nehmen. Das weiß ich nicht. Wenn es so gewesen ist, war sie jedenfalls mit mir als Referatsleiterin vielleicht zufrieden, das hoffe ich. Aber zumindest muss auf diesem Weg zu ihm gekommen sein, dass ich auch Datenschutz könnte.
Korrigieren Sie mich, ich habe kein so gutes Gedächtnis, aber wenn ich so ein bisschen zurückrechne, das müsste dann Herbert Reul gewesen sein oder wer war damals Innenminister?
Das war Herbert Reul, genau.
Ah, okay. Und hat er dann bei Ihnen angerufen irgendwann abends, als Sie beim Essen saßen und dann ist die Vorzimmerdame, hören Sie mal, Frau Geig, der Herr Reul würde gerne mit Ihnen reden oder wie stelle ich mir das dann vor? Oder kriegt man eine E-Mail?
Der hat bei meinem Vorzimmer... Seine Vorzimmerdame hat bei meinem angerufen und hat gesagt, der Herr Reul hätte gern Gespräch mit mir. Und dann hatte ich einen Termin und dann bin ich zu ihm raufgegangen und dann hat er gesagt, könnten Sie sich das vorstellen? Ihm wäre das wichtig, dass das nicht parteipolitisch besetzt wird. Also man muss dazu wissen, ich gehöre keiner Partei an. Mhm. Und er wollte da schon jemand auf dem Posten haben, der in dem Thema eine gewisse Sachkunde hat, will ich mal sagen.
Schade,
also
ja
das,
nicht, ja.
Das war sein Anliegen, was er mir so transportiert hat. Und dann hat es allerdings fast ein Jahr gedauert, weil der andere Koalitionspartner, die FDP, die damals ja auch Datenschutz als Thema sehr hoch bei sich immer bewertet, auch eigene Vorstellungen hatte, über die man sich äußern musste. Ich habe dann auch noch mal Gespräche mit den Fraktionen geführt und dann habe ich ein halbes Jahr nichts gehört. Und dann bekam ich im Mai dann tatsächlich einen Anruf von Herrn Reul. Es geht jetzt ganz schnell. Also ich hatte mit dem Thema gar nicht mehr gerechnet. Und ja, es ging dann auch ganz schnell. Also ich habe im Mai Geburtstag und es war wenige Tage vor meinem Geburtstag und hinterher hat er gesagt, wenn er das gewusst hätte, hätte er erst an meinem Geburtstag angerufen.
Genau, und die Wikipedia sagt, dass Sie am 19. Mai gewählt worden sind.
Ja.
Also das muss dann, wenn Sie im Mai angerufen worden sind, nochmal vom Herrn Reul, dann können es ja maximal 19 Tage gewesen sein zwischen, ich rufe jetzt die Frau Geig an.
Ja, nein, also ich habe am 12. Mai Geburtstag und es war, ich glaube, der Freitag davor oder sowas. Also das
war kurzfristig.
Sehr kurz. Ja, ja. Ich habe dann einen Termin gehabt, wo ich mich dann bei allen Fraktionen vorgestellt habe. Also die ersten, die um einen Termin gebeten hatten, waren die AfD und die haben tatsächlich an meinem Geburtstag angerufen. Da dachte ich, oh, der erste Gratulant. Da hatte mir aber das Büro von Herrn Reul gesagt, sie würden diese Termine organisieren, also koordinieren und hatte ich das dann weiterverweisen können, ja.
Okay, gut. Jetzt sind Sie dann jetzt schon eine geraume Zeit Landesdatenschutzbeauftragte. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt. Wir haben ganz viel über den Weg hierhin geredet, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, aber wie kann man sich denn so den Alltag eines Landesdatenschutzbeauftragten, einer Landesdatenschutzbeauftragten vorstellen? Was liegt denn so tagtäglich auf Ihrem Schreibtisch? Die Behörde ist ja nicht ganz klein in NRW, also da sind ja auch ein paar Leute drin. Wie ist so der Alltag?
Ja, also kein Tag ist wie der andere, kann man sagen, aber es gibt so ein paar Meilensteine oder Hauptaufgaben, die immer wieder auf meinem Tisch landen und die mich dann sehr beschäftigen. Das sind einmal Aufgaben, die ich habe, weil ich eine Behörde jetzt leite. Da geht es darum, die, haben wir genug Personal, haben wir die richtigen Räume, brauchen wir mehr Räume, können wir mit dem Landtag verhandeln, dass wir im Haushalt ausreichendes Personal kriegen. Also solche Fragestellungen, auch wenn es Engpässe im Haus gibt, da gibt's viele. Wir haben dieses Jahr einen Zuwachs an Eingaben von 40%. Mhm. Und das ist mächtig, das stecken meine Leute nicht so ohne weiteres weg. Und das belastet uns im Moment schwer, weil Personal kriegt man nicht von einem Tag auf den anderen in der Landesverwaltung, sondern das muss man für einen Haushalt anmelden, dann muss man darüber mit dem Finanzminister verhandeln und dann entscheidet ein Jahr später der Landtag dann über das, was man angemeldet hat. Also da ist ein riesen Zeitverzug und das bedeutet, wir müssen gucken, wie können wir uns organisieren, dass wir diesen plötzlichen Anstieg noch einigermaßen im Griff halten. Über solche Dinge muss ich mit meinen Referatsleitungen sprechen. Was machen wir da? Wo ist die Decke am allerkürzesten? Wo haben wir noch ein bisschen Platz? Also das ist eine ziemliche Aufgabe. Ich gucke auch immer, wie sieht es bei den anderen aus? Also ich gucke manchmal ganz neidisch darauf, was meine anderen Kollegen so an tollen Vorträgen halten. Und ich frage mich, wo haben die Zeit, das zu machen? Mhm. Und ich stelle fest, wir sind immer noch, obwohl NRW so groß ist, 18 Millionen Einwohner, das ist schon eine Hausnummer und das zeigt dann in einem Vergleich zu einem Land wie Hamburg oder Berlin oder gar Saarland oder was, da ist sehr viel mehr Potenzial alleine, was man an Beschwerden erwarten kann in unserem Land. Und da sind wir noch immer sehr knapp besetzt mit Personal. Mhm. Und der jetzige Anstieg, der ist unseres Erachtens KI begründet. Der ist entstanden zu dem Zeitpunkt, als Google auch Antworten mit KI generiert hat. Mhm. Wenn man da eingibt, ich habe ein Datenschutzproblem, leitet Google zielgerichtet zu der Datenschutzbehörde, die in dem Land ansässig ist, wo die Frage herkommt. Das ist ja getrackt, das wissen die ja, wo ich da sitze. Also das Phänomen haben alle Kolleginnen mehr oder weniger. Und ja, das ist ein großes Thema, wirklich so eine Behörde zu leiten und zu sehen, dass die in Gang kommt und in Gang bleibt angesichts der Dinge, mit denen wir hier konfrontiert sind. Dann hat unfassbar zugenommen der Abstimmungsprozess innerhalb der Datenschutzkonferenz. Sie kennen diese Diskussion. Wir sind alle nicht einer Meinung, wir Datenschützer. Kann mich fuchsteufelswild machen, weil es stimmt einfach nicht. Also wir hatten in dem Jahr, in dem ich mein erstes Datenschutzleben hier begonnen habe, den Vorsitz in der Datenschutzkonferenz. Und hatten sowieso damals immer den Vorsitz im Düsseldorfer Kreis. Und das war schnarchig gegenüber dem, wie mit welcher Taktzahl wir uns da jetzt heutzutage in der Konferenz abstimmen. Also früher gab es zweimal im Jahr eine Sitzung. Und wenn mal was Besonderes anlag, hat man sich vielleicht nochmal mit einem besonderen Thema befasst. Aber wir haben neben den Hauptkonferenzen 2 bis 3 Zwischenkonferenzen. Wir telefonieren jeden Montag 1 Stunde in der Datenschutzkonferenz, um die Themen abzustimmen, die auf dem Weg liegen. Und ich finde, wir sind da schon ziemlich gut geworden, die Dinge einheitlich zu betrachten. Und das kenne ich aus keinem anderen Verwaltungszweig in dieser Weise, wie das da funktioniert. Also das nimmt regelmäßig Zeit in Anspruch. Also es ist ja nicht damit getan, dass ich montags mal ein Stündchen mit meinen Kollegen telefoniere, sondern es geht darum, auch Themen zu besprechen, die angemeldet sind, die noch vorbereitet werden müssen, um dann vernünftig das klären zu können an dem Montag. Also das ist ein sehr wichtiger Bereich. Ein anderer Bereich, im Moment stehen ein paar Sachen an, sind Gesetzgebungsvorhaben, zu denen ich berate. Da gucke ich das auch immer selbst rein, weil da stehe ich mit meinem Namen dahinter. Dann sind es die Themen, die in den Arbeitskreisen anstehen, die mein Haus leitet. Wir haben den AK Kreditwirtschaft, wir haben den AK Statistik und wir haben den AK Wirtschaft hier bei uns und da ist eine riesen Themenpalette und wenn dort Dinge vorbereitet werden, die dann in der DSK abgestimmt werden, bin ich da relativ früh drin, damit ich das auch mit voller Brust vertreten kann, was dort ansteht. Ja, dann gibt es so einen gewissen Arbeitsbereich, wo ich Vorgaben gemacht habe, was mir vorzulegen ist. Also ich gucke nach bestimmten Kriterien punktuell in die Beschwerdeverfahren rein, die wir haben, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was kommt denn da überhaupt? Also das ist nach, sagen wir mal, Zufallsprinzip ausgesucht. Da habe ich durchaus auch einen Blick drauf. Ja, was haben wir noch? Öffentlichkeitsarbeit ist noch, dadurch, dass ich es früher selber mal gemacht habe, aber auch, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch nach außen sagen, wie sehen wir die Dinge, wie bearbeiten wir das hier, ist es für mich ein Instrument, um etwas für den Datenschutz zu erreichen. Also heute haben wir eine Presseerklärung zu einem Fall gemacht, wo ein Taxiunternehmen WhatsApp für Dinge eingesetzt hat, die überhaupt unzulässig sind, ganz offensichtlich. Aber ich würde nicht ausschließen, dass da noch andere auf die Idee kommen. Und bevor wir die jetzt alle mit dem Bußgeld verfolgen müssen, machen wir lieber mal eine Presseerklärung und sagen, liebe Taxiunternehmen, überlegt euch das gut. So geht es jedenfalls nicht. Ne? Also solche Punkte zu setzen, wo wir sagen, da gibt es eine klare Richtschnur und es wäre ganz schön, wenn sich alle dran halten würden, dann brauche ich nicht so viele Bußgelder zu bringen. Ist für mich ein wichtiger Aspekt eben auch. Mhm.
Ja. Okay, das hört sich nach einem sehr, sehr vollen Arbeitsalltag an. Vielen Dank erstmal dafür. Jetzt müssen wir so ein bisschen auf die Uhr noch achten, aber nichtsdestotrotz, eine meiner Standardfragen möchte ich trotzdem an der Stelle mal noch stellen. Jetzt nehmen wir mal vor, stellen Sie sich vielleicht mal kurz vor, Sie sind jetzt nicht mehr verantwortlich in Nordrhein-Westfalen für den Datenschutz, sondern sind einfach nur erfahrene Datenschützerin und Sie sind aber gleichzeitig noch einen Tag Kaiserin von Europa und Sie können im Datenschutz alle Gesetze ändern, die Sie in einem Tag geändert kriegen würden. Wo würden Sie denn mal ansetzen? Wo denken Sie denn mal, boah, da hat der Gesetzgeber aber ehrlich gesagt übers Ziel hinausgeschossen oder vielleicht auch was vergessen?
Ach, es ist schwierig, mich jetzt so komplett von der Funktion zu trennen. Und ich glaube, ein Punkt, den ich mir wünsche, ist, dass wir mehr Ermessen haben beim Einschreiten. Also, ich habe Frau Redding, die ehemalige Kommissarin, die eben diese Datenschutzgrundverordnung auf den Weg gebracht hat, mal gehört, die völlig entsetzt gesagt hat, wir haben diese Datenschutzgrundverordnung nicht für den kleinen Bäcker um die Ecke oder den Fußballverein gemacht, sondern für die großen Datenkraken. Das stimmt nicht. Also diese Datenschutzgrundverordnung ist auf alle anwendbar und gleichermaßen. Und wenn der Bäcker um die Ecke seine Kundendatei für Werbezwecke verkauft, dann ist das auch ein Datenschutzthema. Und wir diskutieren viel unter uns Datenschützern. Was sollte man denn da tun? Es ist ja auch in der Diskussion, soll man da die Kleinen rausnehmen? Nee, kann man auch nicht. Auch die Kleinen haben heutzutage Mittel, mit denen die wirklich schwere Datenschutzverstöße begehen können. Aber wir haben kein Einschreitensermessen mehr. Wenn sich jemand bei uns beschwert und da ist ein Datenschutzverstoß da und sei ja noch so eine Lappalie, müssen wir das aufgreifen und müssen irgendeine Maßnahme ergreifen, um Abhilfe zu schaffen. Und das war früher anders, jedenfalls in diesem. Und eigentlich gibt es uns ja nicht, um eine Komplettkontrolle durchzuführen, sondern es gibt uns vor allen Dingen, jedenfalls im privaten Bereich, dafür, dass wir dieses Ungleichgewicht zwischen einer verantwortlichen Stelle und einem Betroffenen ausgleichen. Und da auch mal sagen zu dürfen, in den und dem Bereich kannst du dir auch ganz gut selbst helfen. Da brauchst du mich nicht. Das wäre ein totaler Schritt nach vorne, der uns auch helfen würde, dieses unfassbare Beschwerdeaufkommen besser zu bewältigen. Denn ein Teil unserer Beschwerden ist schon auch, dass Menschen über ganz andere Dinge streiten und in dem Streit dann nochmal versuchen, den Datenschutz zu instrumentalisieren. Also, weil wir kosten nichts und sie hoffen, dass wir ihnen dann in ihrem Streit dann zur Seite stehen. Aber das sind die Fälle, die wir allerschwierigsten wirklich lösen können und die sollten lieber im Rahmen des regulären Streitprozesses, meistens geht es um Menschen, die schon im gerichtlichen Verfahren sind, geklärt werden.
Das erlebe ich als externer DSB natürlich auch, dass die Leute zu dem Schwert des Datenschutzes greifen, obwohl es um völlig andere Sachen geht. Also Arbeitsrecht ist natürlich der Klassiker, aber auch Recht zwischen zwei Unternehmen, wo der eine dem anderen versucht, irgendwie ans Bein zu pinkeln, wo es dann wirklich gar nicht mehr um die datenschutzrechtliche Angelegenheit geht. Okay, gut. Michael, du hast auch immer noch die eine oder andere Frage.
Genau, meine Standardfrage möchte ich heute allerdings ein bisschen tauschen, und zwar für einen Aspekt, den wir noch nicht so genau beleuchtet haben heute. Datenschutz ist ja immer auch sehr technisch und wird immer technischer. Smartphones, KI, Webtracking und so weiter. Wie sieht es mit Ihrer Technikaffinität aus? Müssen Sie sich da immer sehr reinfuchsen oder sind Sie da technikbegeistert?
Ja, da muss ich sagen, da war ich im ersten Datenschutzleben besser. Muss ich ganz selbstkritisch sagen. Ich habe hier gute Mitarbeiter im Technikreferat, die mir da auf die Sprünge helfen und die brauche ich auch. Das ist einfach so. Also ja, da sehe ich bei mir selbst im Moment noch, ich habe ja noch 3 Jahre, den größten Nachholbedarf, da wirklich ranzukommen, muss ich sagen.
Sie müssen sich da nicht reinquälen in die Thematik, sondern schon, ich meine, nicht rausgehört zu haben, schon so eine gewisse Freude am Thema, und da gehört dann natürlich auch der technische Part dazu.
Ja, das gehört dazu und das ist so meine Art. Ja, ich habe eine Aufgabe und ich versuche mich da reinzufuchsen. Aber da brauche ich viel, viel mehr Unterstützung, während ich das in meinem ersten Datenschutzleben, da ging es so langsam mit Internet und sowas los, ne? Da kam ich noch ganz gut selber mit, aus praktischer Anwendung und Erleben. Aber und wenn ich Unterstützung brauche, reichte das manchmal zu Hause nachzufragen. Also mein Künstlermann, dessen Bild wir ja eben besprochen hatten, programmiert die Kunst. Also nicht nur, er hat auch mit Öl gemalt, aber jedenfalls, der hat eine hohe Technikaffinität, der konnte im ersten Datenschutzleben immer helfen. Aber jetzt brauche ich da echt die Fachleute viel stärker dazu.
Ja, die Schlagzahl hat sich auch massiv verändert, mit der sich Technik einfach wandelt. Ne? Da muss man nicht mal nur auf die KI gucken, sondern auch alles andere. Wenn ich sehe, Webtracking, wenn man da mal ein halbes Jahr nicht am Puls der Zeit ist, dann hat man schon ein paar Trends verpasst. Aber ich glaube, Ihr Lebenslauf hat ja gezeigt, dass Sie durchaus auch in unterschiedliche Themen dann mal bereit sind einzuarbeiten und da auch selbst im Baurecht und in der Personalvermittlung oder Verwaltung dann auch spannende Dinge entdecken können. Und ne, dann schadet so ein Mindset, sage ich mal, ja auch nicht, dann sich auch neuen Techniken dann nicht zu verschließen.
Okay, gut. Jetzt mit ein bisschen Blick auf die Uhr müssen wir langsam aber sicher mal für heute den Deckel drauf machen. Frau Geig, wenn Sie wollen, dann dürfen Sie gleich gerne noch das Schlusswort sprechen. Aber bevor Sie das Schlusswort sprechen können, wenn Sie wollen, zuerst einmal ein Dank an alle da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Sterne gebt, wenn ihr uns Daumen nach oben gebt, je nachdem, auf welcher Plattform ihr seid. Wenn ihr Fragen entweder an uns habt oder an die Frau Geig, dann schreibt sie bitte hier irgendwo hin, dann kriegen wir das schon in irgendeiner Form miteinander und untereinander ausgetauscht. Und ja, Frau Geig, wenn Sie mögen, können Sie gerne noch das Schlusswort sprechen.
Ja, ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch und habe noch ein Datenschutzthema im Kopf, das ist die Einwilligung. Die funktioniert vielleicht nicht so gut im Massendatenmarkt und solange wir da nicht gesetzlich drüber gesprochen haben, wo kann man die wirklich zulassen, rate ich allen, die zuhören, seid ein bisschen vorsichtig mit euren Einwilligungen.
Von beiden Seiten. Also ja. Sowohl derjenige, der die Einwilligung unterschreibt, sollte vorsichtig sein, als auch Unternehmen, sie glauben, sie bräuchten eine Einwilligung, sollten sich bitte gut überlegen, ob sie sie wirklich brauchen. Das sind noch meine 5 Cent dazu.
Hinweis, ja.
Danke Ihnen, Frau Geig, für diesen abschließenden Hinweis. Dann bedanken wir uns bei euch. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.